Wir haben unser Jahresthema in Gottes Liebe zusammenwachsen und einladend von Jesus erzählen. Und ich möchte heute noch einmal Fortsetzung machen mit dem Korintherbrief und da noch einen Schwerpunkt setzen, einen zentralen Punkt. Worum geht es eigentlich, wenn es um die Liebe Gottes geht? Deswegen das Thema heute Gemeinde, das Wort vom Kreuz in unserer Mitte. In den letzten Wochen, Monaten gab es ja einiges in unserer Gemeinde, was zwar zur Klärung geführt hat, aber nicht unbedingt erfreulich war. Und einer der Anfragen, die immer wieder da waren, war, dass zu wenig vom Kreuz gepredigt würde. Das war sicher statistisch in einer gewissen Weise richtig. Aber ich möchte das heute nochmal deutlich machen, worum es geht, worum es mir da geht. Mir wurde gesagt von letzten Sonntag, wer da gewesen ist, es war so ein bisschen, man hatte den Eindruck, ich würde so die Vergangenheit aufarbeiten. So war die Reaktion oder zu sehr nach hinten blicken. Das soll eigentlich nicht so sein, aber es bleibt nicht ganz verhinderbar. Das muss ich dazu sagen. Also es schwingt natürlich auch vielleicht auch heute hier und da ein bisschen mit, das, was wir in den letzten Wochen, Monaten oder man kann sogar sagen Jahre erlebt haben. Aber es soll jetzt nicht so sein, dass wir hier miteinander das aufarbeiten wollen. Das wäre auch nicht der richtige Ort dazu. Aber ich möchte heute so einen Akzent setzen, worum geht es eigentlich, wenn es wir vom Wort vom Kreuz sprechen. Und dazu aus dem 1. Korintherbrief die direkte Fortsetzung von letzter Woche, 1. Korinther 1, 18 bis 25 und heute nach der Basisbibel. Dort steht die Botschaft, oder eigentlich steht dort das Wort vom Kreuz, erscheint denen, die verloren gehen, eine Dummheit. Aber wir, die gerettet werden, erfahren sie als Kraft Gottes. Denn in der Heiligen Schrift steht, ich will die Weisheit der Weisen auslöschen und von der Klugheit der Klugen nichts mehr übrig lassen. Wo sind jetzt die Weisen, wo die Schriftgelehrten, wo die wortgewaltigen Redner unserer Zeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt als Dummheit entlarvt? Obwohl sich die Weisheit Gottes in dieser Welt zeigt, hat die Welt mithilfe ihrer eigenen Weisheit Gott nicht erkannt. Deshalb hat Gott beschlossen, mithilfe einer Verkündigung, die als Dummheit erscheint, alle Glaubenden zu retten. Die Juden wollen Zeichen sehen, die Griechen streben nach Weisheit, wir dagegen verkünden Christus als Gekreuzigten. Das erregt bei den Juden Anstoß und für die Heiden ist es reine Dummheit. Obwohl sich doch für alle, die Gott berufen hat, ob es Juden sind oder Griechen, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn was an Gott als dumm erscheint, ist weiser als die Menschen. Und was an Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. Ein etwas umfassender, auch ein bisschen komplexer Text. Wir wollen versuchen, ihn so Stück für Stück uns anzuschauen. Letzte Woche, vielleicht erinnert ihr euch dran, hatten wir uns diesen Vers 17 angeschaut und ich habe gesagt, das ist schon direkter Hinweis auf den nächsten Abschnitt. Und jetzt sind wir hier im nächsten Abschnitt und wenn wir das miteinander in Verbindung setzen, merken wir, dass da viele Worte in beiden Versen vorkommen. Es geht um Worte, es geht um das Kreuz, es geht um die Kraft, es geht um Dummheit oder was töricht ist. Also Paulus macht hier mit Vers 18 direkt Fortsetzung und versucht das weiter auszuführen. Ich will versuchen, das mal ein bisschen zu sortieren. Ich habe beim Ausarbeiten gemerkt, es ist ein ziemlich komplexer Text und gar nicht so einfach. Und ich will es mal versuchen, wieder ein bisschen vor Augen zu führen. Es geht zentral um das Evangelium. Das ist das, was wir uns immer wieder bewusst machen müssen. Paulus macht hier keine allgemeinen Aussätze zu allem Möglichen, sondern es geht um das Evangelium. Und Paulus setzt zwei Dinge gegenüber. Das eine ist das Wort vom Kreuz. Also das, worum es geht, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und dann demgegenüber viele menschliche, kluge Worte der Weisheit. Das, was Menschen sich ausdenken und sich überlegen können. Und diese beiden Dinge setzt er in Beziehung. Er fragt danach, was hat Kraft? Also was ist wirksam, dass es etwas bewegt? Und was ist dumm oder Torheit oder Irrtum oder wie auch immer man das sagen soll? Das setzt er hier in Beziehung. Und wir müssen immer wieder beachten, es geht um das Evangelium. Also Paulus sagt hier nichts Grundsätzliches dazu, wie das manchmal verstanden wird, dass Menschen ohne Gott nichts Vernünftiges erkennen können. als wenn die alle immer nur im Irrtum wären und nur die Christen, die den richtigen Einblick haben. Das ist hier nicht gemeint. Es geht um Gott erkennen. Das ist der Punkt, den er hier unterscheidet. Ich möchte es mal ganz pauschal in beide Richtungen sagen. Ich finde es manchmal ein bisschen peinlich für uns Christen, wenn wir meinen, zu Dingen was zu sagen zu haben, von denen wir keine Ahnung haben. Also wenn Naturwissenschaftler gründlich über viele Dinge arbeiten, dann widmen die mitunter ihr ganzes Leben diesen Erkenntnissen. Und wenn wir so tun, als wenn wir es besser wüssten, ist das manchmal ein bisschen peinlich. Aber auf der anderen Seite ist es genauso peinlich, wenn Naturwissenschaftler meinen, beweisen zu können, dass es keinen Gott gibt oder sowas. Und meinen, dass es man als Naturwissenschaftler auch nicht an Gott glauben könnte oder so. Da reden sie genauso über Dinge, das eigentlich nicht ihr Bereich ist, über das sie nichts sagen können. Also es geht immer um beides. Aber hier, Paulus spricht über das Evangelium. Es geht darum, wie können wir Gott erkennen. Und dann sagt er, auf der einen Seite gibt es, er nennt sie hier die Griechen. Das ist so das sozusagen der Schlüsselwort für die menschlichen Philosophen, die ja viele kluge Worte der Weisheit gesagt haben, ohne Frage. Also wer sich mal mit griechischer Philosophie beschäftigt, der merkt, nicht nur haben die Platon und Aristoteles und wie sie alle heißen, viel, viel ganz Wichtiges gesagt, das beschäftigt uns, prägt uns bis heute. Ich hatte mal in der Schule Philosophie unterrichtet, dann im Studium nochmal und muss gestehen, wie das mit Platon und dem Höhlengleichnis und den Ideen und Schatten und was weiß ich ist, habe ich nie verstanden. Es ist viel zu abgehoben, aber es hat unser Denken geprägt. Also sie haben viele kluge Worte gesagt und auf der anderen Seite für diese Philosophen der damaligen Zeit war das Wort vom Kreuz, dass wir also an einen glauben sollen, der am Kreuz gestorben ist, völliger Unsinn. Das ist wirklich Dummheit, das ist Torheit, wie kann man sowas glauben? Denn am Kreuz sterben nur Verbrecher, am Kreuz sterben Barbaren, also keine Bürger, keine vernünftigen Leute und das macht doch überhaupt keinen Sinn, dass überhaupt ein Gott sterben soll. Die Christen der ersten Jahrhunderte hatten da große Not, deutlich zu machen, dass das Evangelium, also die gute Nachricht von Jesus, nicht nur was ist für Sklaven und für ganz arme Leute und ganz einfache Leute, sondern dass das auch etwas ist für Leute, die etwas gehobener gebildet sind oder die Bürger sind. Also das ist so, wie Paulus das hier aufzeigt. Es gibt ein Bild, ich habe es schon mal gezeigt, ihr habt es vielleicht schon mal gesehen. Das ist so ein Gekritzelei, das man in Rom auf dem Palatin gefunden hat, also einem der Hügel von Rom, wo wahrscheinlich ein Soldat im 2. Jahrhundert so eine Kritzelei angebracht hat. Alexamenos heißt das dort auf Griechisch, betet seinen Gott an. Und dann seht ihr, da ist ein Kreuz und der Gott hat aber einen Eselskopf. Und das spiegelt das, was man davon gehalten hat. Das ist übrigens die älteste Zeichnung, die wir von Jesus am Kreuz haben. Das muss man sich auch mal, also was Älteres haben wir nicht. Das ist die älteste Zeichnung, wo wir wissen, aha, das wurde irgendwann mal gemalt. Also Dummheit, Torheit, das ist ganz eindeutig. So hat man darüber gedacht und das spiegelt Paulus hier. Wenn wir uns bewusst machen, dass aber der Brief von Paulus an die Korinther jetzt kein Beitrag im philosophischen Fachblatt in Athen ist oder sowas, oder in Korinth, sondern dass es ein Brief ist an die Korinther, muss es ja noch eine andere Ebene geben. Paulus will ja hier nicht nur was grundsätzlich zu sagen zu den Philosophen damals. Und man kann fragen, warum nennt er hier das Evangelium das Wort vom Kreuz? Eigentlich, wir würden ja sagen, also ich jedenfalls, wenn man mich fragen würde, würde ich es nennen, das Wort von Kreuz und Auferstehung, würde ich das nennen an dieser Stelle. Und nicht nur das Wort vom Kreuz. Wieso macht er das? Denn später, wenn wir fast zum Ende des Korintherbriefes kommen, da definiert er in einer gewissen Weise, was das Evangelium ist in 1. Korinther 15. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Gemeint ist das Evangelium aus dem Zusammenhang. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, ist begraben worden, er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, also dem Petrus, dann den 12 und dann noch vielen anderen. Das ist so die Grundzusammenfassung, was das Evangelium ist. Jesus ist gestorben am Kreuz, das ist das Wort vom Kreuz, dann ist er begraben worden. Soll also heißen, er war wirklich tot. Er war nicht nur so scheintot irgendwie, sodass er dann weitergelaufen wäre, wo es keiner gemerkt hat. Nein, er war wirklich tot. Dann ist er auferweckt worden Und dann ist er erschienen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt noch nach der Auferweckung. Denn wenn das Grab nur leer gewesen wäre, da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie man so ein Grab leeren kann. Nein, Jesus ist erschienen. Dem Kephas, also den Petrus und den Zwölfen, die Frauen werden hier nicht erwähnt, aber die waren ja die Ersten, die genannt wurden. Aber dadurch ist der Glaube entstanden. Das ist das Evangelium. Gestorben, begraben, auferweckt worden, erschienen. Aber an dieser Stelle nur das Wort vom Kreuz. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie in Korinth so etwas hatten wie eine Theologie der Herrlichkeit oder der Erhöhung. Man hat sich mit diesen Sachen Kreuz und so nicht sonderlich abgegeben, sondern man war gleich bei der Auferstehung. Und man lebte sozusagen schon im Himmel. Es ist so etwas, wie wir heute, gibt es solche Theologien der Wohlstandsevangelium nennt man das manchmal, wenn dann jemand erzählt, weil du ein Gotteskind bist, will Gott nur das Beste für dich und dann geht's dir gut und dann hat er dir alles, was ist. Oder ein Heilungsevangelium, ne, Gott heilt und macht jeden gesund und das musst du nur glauben und wenn du nicht geheilt wirst, dann glaubst du nicht genug. Das ist so ein bisschen diese Richtung. Also so eine Theologie, die schon so ein bisschen abhebt, die schon ein bisschen im Himmel, schon ganz weit im Himmel ist. Sowas, das wird deutlich im Korintherbrief, hatten die dort. Also man hat sich sehr damit beschäftigt, ja, wie toll das schon alles geworden ist und wollte sich nicht mehr mit den Niedrigkeiten dieser Welt auseinandersetzen. Deswegen nennt Paulus das Wahrscheinliche, das Wort vom Kreuz, um hinzuweisen, worauf es zentral ankommt. Dass wir eben nicht nur an einen erhöhten Herrn glauben, sondern einen, der erstmal für uns gestorben ist. Das ist aber nicht das Einzige. Das andere, was er hier nennt, ist die Zeichen, die die Juden fordern, eine Theologie der Erfahrung, das gibt's ja auf der anderen Seite genauso. Also es gibt manchmal welche, die leben schon so mit einem Fuß im Himmel und schweben schon irgendwo und haben so die Bodenhaftung verloren. Andere gibt es, die sagen, ich kann nur das glauben, was ich auch erlebe. Also wenn ich Gott nicht erlebe in diesem Punkt, wenn er nicht so handelt, wie ich bete, oder wenn Heilung nicht so geschieht, wie ich das von ihm erwarte, dann kann ich das auch nicht glauben. Also eine Theologie der Erfahrung. Ich glaube nur das, was ich auch selber erlebe und erfahre. Auch dagegen wehrt Paulus sich hier. Und er setzt also diesen beiden Einstellungen die Theologie der Rettung durch den Glauben entgegen. Sagt also daran, prallt sozusagen beides ab. Das Wort vom Kreuz wird zur Gotteskraft. Das Wort davon, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, wird zur Kraft Gottes für den, der glaubt. Und das, was sich viele Menschen an klugen Gedanken machen, wie man Gott erreichen kann, wird zur Dummheit, wird zur Torheit, weil Gott eben in Jesus Christus am Kreuz gehandelt hat und nicht auf vielen anderen Wegen und Möglichkeiten. Darum geht es Paulus eigentlich um eine, nennen das mal Theologie oder eine Aussage über die Rettung durch den Glauben. Und das wollen wir uns jetzt nochmal versuchen, etwas genauer anzuschauen. Was bedeutet das eigentlich? Wenn wir hier vom Wort vom Kreuz reden, dann können wir ja fragen, ja, was meint das denn jetzt genau, Paulus? Du nennst das hier so als so eine Art Lückenfüller oder wie nennt man das, als Stichwort. Was meinst du eigentlich damit? Und das Interessante ist, dass er das im ganzen Korintherbrief eigentlich nicht erläutert, sondern er setzt es voraus. Das hat er ihnen gesagt, was das ist. Er braucht sozusagen das nur als Chiffre nennen. Das Einzige, was wir jetzt so inhaltlich im Korintherbrief finden, ist, dass er auf der einen Seite, wir hatten es gerade schon gelesen, sagt, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. 1. Korinther 15, Vers 3. Und in den Versen, die wir gerade gelesen haben, wurde gesagt, dass wir gerettet werden, dass das Wort vom Kreuz eine Gotteskraft ist für die, die glauben. Also Glaube, Rettung, Gotteskraft, Kreuz, das hängt hier alles zusammen. Wie gut, dass wir nicht nur den Korintherbrief haben, dass das nicht das Einzige ist, was uns im Neuen Testament entgegenkommt, sondern dass Gott auch in vielen anderen Schriften das deutlich gemacht hat. Und ich will uns versuchen, das heute mal deutlich zu machen, wie das Wort vom Kreuz zu verstehen ist oder wie ich es bisher jedenfalls verstanden habe. Die Bibel geht davon aus, dass Gott und Mensch voneinander getrennt sind. Dieser dicke Balken da in der Mitte soll also die Trennung andeuten zwischen Gott und Menschen. Und ich glaube auch, dass das einfach nur wahr ist. Also es ist erlebte Wirklichkeit von jedem Menschen. Ich pauschalisiere jetzt hier mal so ganz schlank, dass jeder das erlebt. Und zwar egal, wie wir glaubensmäßig aufgestellt sind. Also Atheisten sowieso, ich nenne die mal so, ob die sich selber so nennen würden, weiß ich nicht. Also Menschen, die mit Gott gar nichts zu tun haben. Ich glaube, das trifft statistisch für die meisten Menschen wahrscheinlich in unserem Land zu, die entweder gar nicht glauben, dass es einen Gott gibt, noch nie gehört haben, dass es überhaupt einen Gott geben kann, oder die nur so eine Vorstellung haben, ja, vielleicht gibt es da irgendeine höhere Macht oder sowas, aber das hat mit mir nichts zu tun. Also da ist das erlebte Wirklichkeit, denn sie haben ja nun mit Gott gar nichts zu tun. Das ist einfach so. Das ist die Wirklichkeit in ihrem Leben. Aber auch Menschen, die religiös sind, egal in welcher Religion oder in welchem Glauben sie sich ansiedeln, haben das Gefühl, dass sie irgendwas machen müssen, damit sie mit Gott in Verbindung kommen können. Irgendwelche Regeln erfüllen oder Wallfahrten oder bestimmte Gebete oder was auch immer, gute Taten. Irgendwas müssen wir tun, damit wir mit Gott zu tun bekommen. Denn automatisch ist das nicht. Automatisch haben wir nichts mit Gott zu tun. Das muss erst irgendwie hergestellt werden. Also auch in den Religionen, soweit ich den Überblick habe, ich habe nicht so richtig großen Überblick, aber soweit ich das bisher mitgekriegt habe, irgendwas müssen wir tun, damit wir mit Gott in Kontakt kommen. Aber auch vereinnahme uns jetzt mal für uns als Nachfolger und Nachfolgerin Jesu, ist das immer wieder so, dass wir uns von Gott getrennt erfahren. Also, dass wir die Abwesenheit Gottes in unserem Leben erleben. Dass wir sagen, eigentlich wünsche ich mir das anders. Eigentlich wünsche ich mir eine sehr enge Beziehung, aber im Moment in dieser Situation frage ich mich, Gott, wo bist du eigentlich? Wo handelst du in meinem Leben? Eigentlich möchte ich erwarten, dass du das und das irgendwie sich ändert, neu wird, aber es tut sich nicht. Martin Luther nannte das den Deus absconditus, schön für alle, die Latein können, der verborgene Gott, so hat er ihn genannt. Er hat das hergenommen von Jesaja 45, Vers 15, wahrhaftig, du bist ein verborgener Gott Israels, Gott, der rettet. Also Gott rettet, aber trotzdem ist er verborgen. Wir können ihn nicht einfach vereinnahmen, meint das. Wir können ihn nicht einfach vor unseren Karren spannen. Auch wenn wir noch so sehr Jesus nachfolgen, mit ihm leben, können wir nicht einfach sagen, so und so ist Gott, so handelt er immer und so weiter. Sondern wir sind immer darauf angewiesen, dass Gott sich uns zuwendet. Ich vermute, dass nicht nur mir das so geht, dass wir diese Trennung von Gott, auch wenn wir Jesus Nachfolgerinnen und Nachfolger sind, immer wieder in unserem Leben wahrnehmen und merken, Mensch, eigentlich würde ich mir wünschen, es ist noch intensiver. Es ist also erlebte Wirklichkeit. Und diese erlebte Wirklichkeit, diese Trennung von Gott, nennt die Bibel eben Sünde. Das ist das Fachwort, was die Bibel dafür verwendet. Entweder meint sie damit diese Trennung an sich, also dass wir von Gott getrennt sind, ist Sünde. Oder es wird auch gesagt, dass wir durch unsere Sünden von Gott getrennt sind. Also durch das, was wir tun oder das, was wir nicht tun. Und auch da würde ich vermuten, die meisten, die jetzt überhaupt mit Gott rechnen, werden sagen, ja, da ist was dran, denn wenn wir uns einen Maßstab nehmen, 10 Gebote oder Bergpredigt oder was immer wir jetzt als Maßstab da haben wollen, merken wir Menschen genügen dem nicht. Wenn Gott das ernst meint, was er von uns erwartet, dann merken wir, das kriegen wir nicht hin. Wir sind nicht so, wie wir eigentlich sein sollten. Und das nennt die Bibel nicht nur Sünde oder dass wir durch unsere Sünden uns von Gott getrennt haben, sondern sie macht uns auch deutlich, dass wir Menschen uns vor Gott verantworten müssen dafür. Dass es also auch vor Gott nicht egal ist, was wir tun, was wir lassen, ob wir mit ihm leben oder nicht, sondern wir müssen uns vor ihm verantworten. Aber wir können es nicht. Das macht sie uns auch deutlich. Alles menschliche Bemühen, die Beziehung, diese Trennung von Gott, die Beziehung wieder in Ordnung zu bringen, von uns Menschen scheitert. Sie greift immer zu kurz. Das ist nicht der Weg, wie wir zu Gott kommen können. Und das wird auf allen möglichen Ebenen deutlich, aber es wird deutlich, dass wir uns vor Gott dafür verantworten müssen, dass er uns dafür auch zur Rechenschaft ziehen wird. Und aber, und das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht dabei, wir sind darauf angewiesen, dass Gott sich uns zuwendet. Also nicht wir können uns Gott zuwenden, sondern wir sind darauf angewiesen, dass Gott sich uns zuwendet, also dass er von sich aus die Trennung überwindet. Er überwindet die Trennung, die uns Menschen unmöglich ist, die wir nicht überwinden können. Das fängt an im Alten Testament, was, was voll ist, von vorne bis hinten darf mit, dass Gott sich seinen Menschen, seinem Volk zuwendet, dass er immer wieder neu anfängt, dass er dann auch Möglichkeiten schafft, wie Vergebung geschehen kann durch Opfer und was alles da erfunden wird, damit der Mensch die Sache mit Gott in Ordnung bringt. Aber Gott wendet sich ihm zu. Es geht immer von Gott aus. Es geht immer von Gott aus. Er wendet sich seinen Menschen zu. Und dann sagt uns die Bibel, dass diese Zuwendung Gottes, die im Alten Testament immer wieder versucht wurde auf unterschiedlichsten Wegen, dass die dann ein für alle Mal und endgültig im Kreuz Jesu passiert ist. Gott hat sich ein für alle Mal seinen Menschen am Kreuz von Jesus Christus zugewandt. Das ist die Bedeutung des Kreuzes, worum es geht. Gottes endgültige Zuwendung des Menschen zum Menschen. Und dann gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten in der Bibel, das zum Ausdruck zu bringen, was das bedeutet. Es ist die Rede davon, dass Jesus das Sündopfer gebracht hat oder Sühnopfer gebracht hat. Oder dass er den Schuldschein, den wir vor Gott haben, zerrissen hat oder ans Kreuz genagelt wurde. Dass er das Gericht auf sich genommen hat, dass die Strafe auf ihm liegt. Oder Jesus sagt von sich selbst, dass er so ist wie ein Weizenkorn, das in die Erde kommt und sterben muss, damit dieses Leben neu entstehen kann. Oder eben zusammengefasst im 1. Korinther, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie die Bibel versucht, uns deutlich zu machen, was da passiert ist, was am Kreuz passiert ist. Aber in der Zusammenfassung, in dem, was wir endgültig sagen können, heißt es, dass im Kreuz die Liebe Gottes in unser Leben hineinstrahlt. Das ist das alles Entscheidende. Das ist das, worum es geht am Kreuz. Dass Gottes Liebe diese Trennung überstrahlt und überwindet. Und diese Liebe Gottes zu jedem Menschen gilt. Also im Johannes 3,16 heißt es so, er hat Gott die Welt geliebt. Die Welt, nicht nur so ein paar Ausgesuchte, sondern alle. Oder Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Also die Liebe Gottes ist im Kreuz Jesu konkret geworden, strahlt in unser Leben hinein. Und jeder Mensch ist angesprochen. Jeder Mensch ist im Bereich der Liebe Gottes, in diesen Bereich der Liebe Gottes hineingekommen. Jeder, so wie wir hier sitzen, egal wer wir sind, wo wir herkommen, das können wir hören. Die Liebe Gottes gilt dir und sie ist für dich da. Und alles, was uns von Gott trennen kann, hat Christus am Kreuz getragen. Das sagt uns die Bibel eindeutig. Er hat es ein für alle Mal gemacht. Da ist nichts mehr hinzuzufügen. Christus hat es getan und deswegen kommt uns Gottes Liebe entgegen. Anders gesagt, wir können jeden Menschen einladen, dieser Liebe Gottes zu begegnen, weil sie für jeden da ist. Ich will das mal versuchen, an einem einzelnen Liebesstrahl Gottes zu verdeutlichen. Also, jetzt erreicht dich diese gute Nachricht. Jetzt hörst du das, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist, damit die Liebe Gottes in dein Leben kommen kann. Und jetzt spricht dich die Liebe Gottes an. Sie erreicht dich. Du hörst das. Die große Frage ist, was machst du damit? Die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Wie antworten wir darauf? Die Bibel sagt nicht, dass wir irgendwas dazu beitragen können, damit diese Liebe Gottes gilt oder uns erreichen kann. Das macht Gott, das ist Gottes Gnade, die uns 100% entgegenkommt. Aber Gott vereinnahmt uns nicht. Er macht nicht daraus ein, alle, ob sie wollen oder nicht, sondern er spricht uns an und er wartet auf unsere Antwort. Er möchte, dass wir umkehren zu ihm. Wir können jetzt zwei Dinge tun, ganz grob gesagt, ganz platt gesagt, wir können dicht machen. Wir können sagen, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Das interessiert mich nicht, ich halte es vielleicht für Dummheit oder Torheit oder wie auch immer. Das ist die eine Möglichkeit und Gott nimmt uns darin ernst. Das zeichnet ihn aus. Er vereinnahmt uns nicht, er macht uns nicht zu seinen Marionetten und das vielleicht aus besten Gründen. Sondern er möchte, dass wir antworten, dass wir darauf reagieren. Aber wir können dicht machen. Wir können sagen, ja, das ist alles nett, das höre ich wohl und finde ich ganz spannend, aber nee, für mich ist das nicht. Ich brauche das nicht. Ich will mich nicht vor Gott verantworten. Auch wenn du das hier Sünde nennst, also nee, damit habe ich nichts zu tun, damit will ich nichts zu tun haben. Das kann man machen. Das empfehle ich natürlich niemandem, aber das kann man machen. Und Gott nimmt das ernst. Und er nimmt es sogar ernst, dass er es bis in alle Ewigkeit ernst nimmt. Die andere Seite, die wir auch machen können und die ich uns herzlich empfehle, ist, dass wir uns für die Liebe Gottes öffnen. Dass wir sagen, ja, danke, mehr ist es ja gar nicht. dass wir uns dafür öffnen, für das, was er schon getan hat. Zu sagen, danke, dass deine Liebe mich erreicht und dass sie sogar Wohnung in mir nimmt, dass sie mich umfängt, dass sie mich hineingenommen wird und ich jetzt in Gottes Liebe leben kann. Durch Jesus Christus kann ich zu Gott kommen, so wie ich bin, mit allem, was ich habe, und mich dann mit ihm auf den Weg machen. Jesus hat die Menschen zur Umkehr gerufen, lesen wir. Das heißt, alles, was das bedeutet, ist, dass man von seinem eigenen Weg, dem man unterwegs ist, umkehrt hin zu Gott. Jesus nachfolgt, mit ihm lebt, im Blick auf ihn unterwegs ist und sich von ihm leiten und prägen lässt. Mehr ist es eigentlich nicht. Und doch fällt es uns so schwer, weil es bedeutet, dass ich anerkenne, dass Jesus Christus der Herr ist in unserem Leben. Und dazu möchte ich uns natürlich einladen. Also wir haben die Wahl. Gottes Liebe spricht uns an. Deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben. Er kommt uns so weit entgegen, wie es irgendwie geht. Alles ist von ihm. Und alle, die sich für die Liebe Gottes öffnen und sich ausfüllen lassen von der Liebe Gottes, die werden sagen, sogar dieser Schritt ist hineingenommen in die Gnade Gottes. Das ist nicht meine Leistung, dass ich mich jetzt hier geöffnet habe, sondern das ist die Gnade Gottes in meinem Leben. Also Gottes Gnade ist hundertprozentig. Es ist nicht unsere Leistung, dass wir jetzt Christen werden oder sowas. Es ist Gottes Gnade. Wir können uns öffnen. Und in dem Sinne, abschließend, möchte ich uns einladen, das Jahresthema zu leben. Wenn wir in Gottes Liebe zusammenwachsen wollen, dann als Menschen, die sich für diese Liebe Gottes geöffnet haben, die in Gottes Liebe unterwegs sein wollen, die sich davon leiten lassen wollen. Und so wollen wir auch einladen. Wir wollen von Jesus erzählen, wir wollen dazu einladen, jeden Menschen herzlich einladen und das tun in der Liebe Gottes, dass jeder das für sich ergreifen kann und wahrnehmen kann. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, damit alle, egal wo sie sind und wer sie sind, gerettet werden im Glauben, indem sie sich dafür öffnen, indem sie das annehmen. Ich möchte also beides an dieser Stelle. Ich möchte dich ermutigen, dich für die Liebe Gottes zu öffnen, für das, was er schon in deinem Leben tut, darauf zu reagieren, zu antworten. Und ich möchte uns miteinander ermutigen, in dieser Art und Weise zu leben, miteinander unterwegs zu sein, aber auch die Menschen einzuladen, die wir kennenlernen, die Jesus noch nicht kennen, in dieser Weise, sie einzuladen, sich der Liebe Gottes zu öffnen. Das ist das Wort vom Kreuz. Das Wort vom Kreuz ist ein Wort von Gottes Liebe in unser Leben hinein. Eine große Einladung, ein Zuvorkommen Gottes. Und so können wir Menschen ermutigen und einladen, sich so für Gott zu öffnen. Gott segne uns darin. Amen.